Ja, hallo alle zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Lost and Found. Ja, Leute, der Sommer ist endlich da. Urbex geht wieder richtig los. Und auch wenn die letzten Tage in der Urbex-Szene vielleicht nicht so schön waren, wie man mitbekommen hat, viele Orte haben wieder gebrannt, viele Orte sind kaputt, was auch immer, aber wir lassen uns von so einem Scheiß den Lost Place-Sommer noch nicht vermiesen, zumindest, ja. Und viel Spaß auf euren Touren. Wenn ihr das vielleicht zufällig auf einer Lost Place Tour gerade anhört, dann hoffentlich offene Türen. Und ja, ich habe heute mal wieder jemanden mitgebracht, der auf meiner persönlichen Liste stand, den ich mehr oder weniger durch Zufall gefunden habe. Und es gibt eine ganz schöne Verbindung heute. Und ich grüße mit dieser Folge natürlich auch unsere liebe Silke. Und ich bin gespannt, was du heute davon hältst, was wir denn heute erzählen. Aber ja, ich würde sagen, mein heutiger Gast, der stellt sich jetzt einfach doch mal selber bei euch vor. Hallo!
Ja, hallo Verena, ich bin der Wolfgang. Man kennt mich vielleicht von Instagram unter Volo Pictures. Was soll ich sonst noch von mir erzählen? Schieß mal los, was möchtest du am ehesten von mir wissen?
Erstmal, lieber Wolfgang, hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich bin super gespannt, was du heute zu erzählen hast. Und ich glaube, unsere liebe Silke ist auch sehr gespannt, was du heute zu erzählen hast.
Da würde ich drauf wetten. Also jetzt habe ich den Einstieg natürlich ein bisschen verpasst. Ich wollte natürlich auch als erstes sagen, dass ich mich freue, hier im Podcast sein zu dürfen. Ein bisschen ungewohnte Situation sicherlich für mich, obwohl Silke natürlich von ihrer Podcast-Folge, die habe ich auch mit ihr zusammen gehört, begeistert war. Und ja, jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen liefern heute hier. Ich freue mich jedenfalls, dabei sein zu dürfen, Verena.
Ja, jetzt bist du dran, schau. Und ich hab dir ja vorher in unserem kleinen Vorgespräch ein bisschen was angeteasert, ja, aber jetzt verrate ich es dir. Und zwar, ich habe heute was getan, was ich in 10 Fällen vielleicht 0,5 Mal mache. Und das ist, mir die Profile von den Leuten, mit denen ich einen Podcast mache, mal richtig anschaue, so richtig von vorne bis hinten. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass du sehr viele Models fotografierst, sehr viele schöne Frauen in schönen Lost Places. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, der ist bestimmt Berufsfotograf. Und dann habe ich deinen Link, den du in deiner Instagram-Biografie hast, angeklickt und habe eben durchgelesen, deine Model-Setcard. Und ich war schockiert, dass du da drinnen geschrieben hast, Fotografie ist eine sehr große Leidenschaft, aber das ist nicht dein Hauptberuf, weil das hätte ich nämlich gedacht.
Ui, jetzt kommt mir schon leicht der Atem für dieses schöne Kompliment. Vielen Dank, das freut mich natürlich sehr. Ich glaube, ich hatte im Vorgespräch ja auch gesagt, dass ich mich ein Stück weit weniger als Urbexer sehe, mehr noch als Fotograf. Und ja, durch Silke haben wir halt eine perfekte Symbiose gefunden. Ja, aber beruflich mache ich es in der Tat nicht. Das ist für mich ein kreativer Ausgleich. Darf ich das jetzt überhaupt sagen? Kommunalbeamter. Also von daher war die Fotografie eigentlich aber für mich schon lange bevor ich Kommunalbeamter geworden bin, von Interesse. Und das gilt aber im Übrigen auch für das Aufsuchen von Lost Places. Nur war mir das damals gar nicht bewusst, dass es dafür eine Szene gibt oder eine Begrifflichkeit wie Lost Places oder Urbex. Ich fand das irgendwie, also sowohl die Fotografie als auch so verlassene Orte irgendwie zu besuchen, schon als Kind eigentlich spannend.
Und das hat mich echt richtig überrascht. Also ich war schon fast so ein bisschen schockiert. Und ich finde das jedes Mal mega, wenn es so Leute wie du gibt, die sagen, hey, Fotografie habe ich mir einfach selber beigebracht, ja, und ich liebe das zu fotografieren und es macht mir so Spaß und die Bilder sind auch so schön, also, und ich wollte dir auch sagen, Beine in Badewannen ist mega.
das Bild habe ich jetzt die Tage noch auf Instagram irgendwie nach oben geschoben, glaube ich, ja. In die Top 3.
Also mega Motiv eigentlich, das ist so simpel, aber es sieht so cool aus. Oder dieses Bild in den Autoreifen. Das finde ich auch mega cool. Also richtig geil gemacht.
Ja, danke schön.
Gut, sehr kreativ.
Nur den O-Ton aufnehmen und nicht noch ein Video. Wer weiß, am Ende werde ich hier noch verlegen.
Nein.
Also damit hast du ja schon zwei Beispiele auch gebracht. Also das mit den Beinen in der Badewanne ist in The Zahnlos Place entstanden. Deswegen glaube ich, darf man das hier auch sagen. Ne? Das ist die Papiermühle in Nümbrecht, wo sich ja Fotografen regelmäßig austoben. Ich auch ab und zu. Und das mit den Autoreifen ist ein Lost Place, was es wahrscheinlich nicht mehr gibt, wo wir eben auch dann nicht gegen Bezahlung und nicht offiziell drin waren.
Mhm. Aber trotzdem sehr kreativ und sehr schöne Bilder, wirklich. Ich sage immer, man muss auch mal schöne Komplimente verteilen.
Ja, ist dir gelungen.
Das freut mich. Es ist ja auch so. Es ist Tatsache so. Es ist so, Punkt.
Ja, vielleicht hätten wir in dem Zusammenhang tatsächlich auch noch einen. Also natürlich habe ich, als ich die Ausbildung damals in der Kommunalverwaltung, also bei der Stadt Bochum, beendet hatte, schon noch, da war ich ja auch noch sehr jung, überlegt, ob das der richtige Weg ist. Und habe mir schon auch vorstellen können, Fotografie, Fotodesign oder so zu studieren. Und hatte dann auch mit Mappen so Go-Sees oder so ähnlich heißt das, glaube ich, an der Volkfangschule in Essen gehabt und in der Fachhochschule für Fotografie in Dortmund. Ja, das war aber jetzt dann letztendlich trotzdem nicht so eindeutig, dass ich da nochmal einen anderen Lebensweg hätte beschreiten wollen. Und ich bin auch glücklich und zufrieden, so wie es gelaufen ist, mit einer gewissen Sicherheit, die ich doch zu schätzen weiß und die mir eben die Möglichkeiten gibt, Urlaube zu machen, Orte aufzusuchen. Fotografie an sich ist ja auch nicht unbedingt ein Hobby, was nichts kostet. Und ja, von daher bin ich da durchaus mit happy geworden. Aber ja, deine Beschreibung schmeichelt mir sehr.
Das ist schön, das ist schön. Und ich bin wirklich, weil ich glaube, du warst auch sehr viel schon unterwegs und ich bin echt heute gespannt. Aber jetzt erzähl mal, was dich denn überhaupt eigentlich bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das jetzt überhaupt schon machst?
Ja, also im Grunde waren meine, also ich habe mir da schon Gedanken zu gemacht, weil ich die Frage ja ein Stück weit auch erwarten konnte. Ich glaube, meine ersten Lost Places habe ich als Kind aufgesucht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, da war ich noch mit meinen Eltern in Österreich und die haben mich dann tatsächlich auch mal alleine losziehen lassen und da habe ich im Wald eine Hütte gesehen, die so halb zerfallen war und dann war ich da drin und fand das total spannend, so zugemooste Kachelöfen zu finden oder so kleine Utensilien, die aus welchem Grund auch immer da zurückgelassen wurden. Und also an Lost Places, an die Begrifflichkeiten, geschweige denn Urbex, war da ja gar nicht dran zu denken. Das war in den 80er Jahren. Und da war sicherlich in der Situation war der Nervenkitzel für mich so als Jugendlicher vielleicht noch größer. Aber ich glaube, ich habe damals auch schon eine Kamera mitgehabt und Fotos gemacht auf Diafilm. Von daher müsste ich jetzt suchen, ob ich die noch finden kann. Also das war so der Einstieg, durchaus auch so ein bisschen zeitgleich oder zeitversetzt zu meinem Interesse an der Fotografie. Vielleicht jetzt für Zuhörer, die sich im Ruhrgebiet auskennen, die Jahrhunderthalle in Bochum ist ja durchaus bekannt, die ist ja umgebaut worden auch zu einer Veranstaltungshalle. Ich bin in der Nähe groß geworden, habe also im Grunde auf das Gelände geguckt, wo dann noch wirklich die Schlote rauchten und qualmen. Und als dann Ende der 80er Jahre, glaube ich, war es, so langsam sich abzeichnete, dass da also das Gelände aufgegeben wird. Hat mein Vater mich damals sogar noch durch ein früheres Werkstor gebracht und dann bin ich da auf einem Riesengelände rumgelaufen, habe mich vom Werkschutz dann auch zwischenzeitlich immer versteckt, der da rumgefahren ist. Und da träume ich jetzt manchmal noch von so in Sequenzen, wenn ich da durch Hallen und wilde Verrohrungen gelaufen bin. Ich habe nur leider eben dem Diafilm geschuldet nicht so furchtbar viele Aufnahmen gemacht und leider auch eher so, naja, da wollte ich schon meine künstlerischen Ambitionen offenbar verfolgen. Ich hätte lieber ein bisschen mehr dokumentarisch auch damals schon fotografieren sollen, weil von dem ganzen Gelände ist im Grunde also nichts mehr so ursprünglich erhalten geblieben, wie ich es damals noch erlebt hatte. Und ja, das waren so meine meine ersten Erinnerungen, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, super, dann war ich schon in den 80er oder 90er Jahren ein Urbexer oder ein
Ja,
Urbex-Fotograf.
mega. Und ich stelle mir gerade vor, wie Lost Places wohl in den 80er, 90er Jahren waren, wie du das sagst, so, ob es wohl damals schon so voll eingerichtete Häuser gab, also wie es heute gibt, bestimmt.
Ja, vermutlich schon. Also die Hütte im Wald, die war ja irgendwie noch ein Stück weit also mit Möbeln ausgestattet. Außer dass da schon die Hälfte zusammengefallen war und viele Sachen eben schon von der Natur zurückerobert wurden. Was ich auch heute immer noch am spannendsten finde, wenn Lost Place also von der Natur zurückerobert wird. Über andere
Total.
Sachen, über so andere Sachen ärgere ich mich natürlich dann eher. Also wenn die Vandalen zugeschlagen haben. Das ist ein ganz anderes Thema natürlich.
Ja. Nee, aber so Fabriken und so, das kann ich mir super gut vorstellen. So ab so alte Bahngelände, Fabriken natürlich. Aber ich habe mir diese Frage schon öfters gestellt mit den Häusern. Es gab es bestimmt, aber wie du schon sagst, so damals hat es halt einfach niemand fotografiert und Internet gab es auch nicht, ja.
Ja, oder ich müsste vielleicht noch 20 Jahre älter sein. Dann hätte ich da vielleicht andere Möglichkeiten gehabt. Jetzt ist es eigentlich so, zumindest im Ruhrgebiet sind die spannenden Spots, glaube ich, erledigt.
Ja, aber wenn du sagst, noch 20 Jahre vorher, da waren die Häuser, die heute im Osten oder so, die heute Lost Places sind mit dieser kompletten Einrichtung, da waren die alle noch bewohnt, ja, wahrscheinlich.
Ja, ich meine jetzt halt nur, also die Sachen, die im Ruhrgebiet irgendwann in den 90er Jahren sozusagen den Betrieb eingestellt haben, da war ich halt auch noch so jung, dass ich da nicht die Möglichkeit hatte. Und klar, Internet gab es halt auch nicht.
Ja.
Verpasste Chancen, die hat man jetzt vielleicht an anderer Stelle. Also es ist ja auch kein abgeschlossener Prozess. Also es hätte sich in den 80er Jahren, glaube ich, keiner vorstellen können, wie das Ruhrgebiet heute aussieht. Oder
Ja.
Anfang des Jahrtausends gab es in Bochum auch noch Opel.
Ja.
Ja, die Hallen sind aber, nachdem Opel in Bochum geschlossen hat, sehr schnell abgerissen worden. Da ist jetzt ein neues, also eine neue Entwicklung hat da stattgefunden und das ist aber nicht unbedingt typisch. Da kann Bochum, glaube ich, auch ein Stück weit tatsächlich stolz drauf sein, da so schnell eine Entwicklung hinbekommen zu haben. Aber worauf ich hinaus wollte, wer weiß, was jetzt sich irgendwo ändert. Also Stichwort Automobilindustrie, sieht ja in ganz Deutschland auch an anderen Standorten nicht so toll aus. Und ja, vielleicht sind das dann die Lost Places, der nächsten 10 Jahre. Da will ich
Ja,
jetzt gar
ja.
nicht Unken oder Cassandra sein, aber also ein Wandel ist stetig.
Ja, na
Und
klar. Nee, das
leider
ist
eben
wahr.
auch, du hattest ja, glaube ich, als Intro angedeutet, gibt es eben auch Lost Places, die dann im Laufe der Zeit verloren gehen. Durch
Ja, also.
unterschiedliche Gründe.
Es geht jetzt wieder los irgendwie. Also wahrscheinlich, wir denken ja immer so, boah, jede Woche brennt irgendwas und so. Aber ich glaube, wir haben jetzt wahrscheinlich gerade so dieses Gefühl, weil es wieder kurz nacheinander aufploppt irgendwo in den Nachrichten. Und man darf ja auch nicht vergessen, man kann es ja mittlerweile live miterleben, schon wie sie einen Brand löschen oder so teils. Und deswegen hat man oft auch so das Gefühl, es brennt irgendwie einer nach dem anderen. Und es ist natürlich jetzt kein schöner Saisonstart, ja. Und wir hoffen, dass es dabei bleibt. Und ich habe mich schlimmerweise, das darf ich eigentlich gar nicht sagen hier, schlimmerweise habe ich bei Anna L. zum Beispiel, so, das ist ja der bekannteste Lost Place überhaupt, den es gibt, überhaupt, habe ich mich dann, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das hat aber lange gedauert. Das ist ganz schlimm eigentlich, dass man so denkt, aber es hat tatsächlich auch sehr lange gedauert, bis es jetzt passiert ist.
Ja, also ich war im letzten Jahr noch mit Silke in der lieben Anna. Die war natürlich schon zig Jahre vorher da und kannte das Gebäude in einem deutlich besseren Zustand, als es sich jetzt im letzten Spätsommer für mich dargestellt hat. War aber immer noch ein toller Besuch. Ich bin dankbar, dass Silke mir das gezeigt hat und dass ich die Anna noch vor dem Brand kennengelernt habe.
Ja, aber es ist schon krass, gell? Ja. Es geht so ein Stück verloren irgendwie.
Ja. Wobei die
No.
Anna ja, glaube ich, auch ein Beispiel ist für Lost Place, so sagt Silke. Ich will das Wort jetzt gar nicht im Mund nehmen, was ich dafür benutze,
ja,
aber dass da eigentlich jeder von war.
Selbst
ich habe es
so.
Dann geschafft im letzten Jahr.
Ja, na wenigstens bist du auch einer von den vielen, schau.
Genau.
Und was fasziniert dich eigentlich jetzt so mehr an der ganzen Sache? Die Geschichte der Orte oder das Abenteuer?
Also ich finde die Geschichte schon immer spannend und versuche dann auch manchmal zu recherchieren, eben was die Geschichte des Ortes war oder ist. Muss aber eigentlich zugeben, ich merke mir solche Fakten dann eigentlich nicht. Ich lese sie, finde ich spannend und dann vergesse ich sie wieder. Also insofern ist dann eher das, also die Fiktion, die eigene Geschichte, Fantasie, wie es an dem Ort mal war oder wie es das geworden ist, was es eben jetzt dann in dem Augenblick, wo ich vor Ort bin, sich eben mir darstellt. Der Abenteueraspekt, ja, den mag ich eigentlich mittlerweile auch ein Stück weit. Aber ich bin ja jetzt auch nicht der Allerjüngste, also insofern hält sich das durchaus in Grenzen. Ich folge ja auch einigen anderen Urbexern, die ich da bewundere, wenn ich sehe, wie die da, weiß ich nicht, über Leitern oder sonst wie in die Gebäude gelangen. So mutig bin ich dann eigentlich nicht. Aber ich sag mal, der Stressfaktor, den ich vielleicht gerade als ich die ersten Touren mit Silke gemacht hatte, wo ich doch noch sehr nervös war, das hat sich über die Jahre jetzt doch ein bisschen gelegt und ich bin da gelassener geworden. Teilweise gelassener als Silke, muss ich sagen.
Lustig, dass es dann jetzt andersrum eigentlich ist. Ich hätte eigentlich gedacht, so ihr beide seid da relativ relaxed jetzt mittlerweile, weil ich sage ja immer, umso länger du das machst, dann hast du das natürlich nicht mehr jedes Mal, dass du dir denkst, so, oh, jeder sieht mich, oh Gott, schnell rein, dies, das. Manchmal ist es super gemütlich und du stapfst da einfach hin und denkst dir, geil, ich gehe jetzt wieder, keiner hat mich gesehen. Und in anderen Fällen hast du natürlich auch nach ewig vielen Jahren immer noch dieses, oh Gott, schnell, wir müssen da rein, jeder sieht uns, weiß ich nicht was.
Genau. Und ja, also Silke ist da, glaube ich, mehr der Bauchmensch, die hört eher auf Intuition, was der Ort womöglich uns bereithält. Ich denke da manchmal ein bisschen eher, naja, was soll denn schon passieren, wenn wirklich die Polizei kommt und uns beide sieht. Sie werden, glaube ich, gar nicht sich die Arbeit machen wollen, da eine Anzeige aufzugeben. Und ja, also wir hatten natürlich auch schon, ich glaube, Silke hatte das in ihrer Podcast-Folge ja auch erzählt, durchaus eine Situation, wo auf einmal Hunde uns entgegengerannt kamen und wir schon dachten, oh, letzte Stündlein hat geschlagen. Aber ja, also im Großen und Ganzen, wie gesagt, habe ich jetzt nicht mehr so ganz große Ängste, in Lost Places reinzugehen. Jetzt am Wochenende waren wir zum Beispiel in einem Lost Place, da hat Silke in Erwägung gezogen, die Nachbarn zu fragen, weil man denen nachgesagt hatte, die würden sehr aufpassen. Ich hätte das gar nicht getan, beziehungsweise und war dann auch kein Nachbar da. Also wir sind da auch wieder, sonst sehe ich ja jetzt hier nicht am Mikro, wohlbehalten aus dem Lost Place gekommen, ohne Ärger zu haben, ohne irgendwie anderen Schaden gestorben zu
aber
haben.
Aber schau, wie geil es auch ist. So, dann nimmt sie sich schon vor, hey, wenn wir jetzt da hingehen, ich frage einfach die Nachbarn und dann habt ihr so ein Glück und die sind halt nicht da, oh Gott.
Wobei ich überzeugt bin, wenn die da gewesen wären, hätte Silke mit ihrem Farben und wie gesagt, wenn man uns sieht und die Fotos dann vielleicht zeigt, dann hätte man wahrscheinlich auch gesagt, okay, dafür brauche ich jetzt nicht die Polizei irgendwie alarmieren, die tun nichts. Wir gehen ja auch wirklich nur rein, um Fotos zu machen, wir nehmen nichts mit, wir machen nichts kaputt. Und ja, also so eine Situation hatten wir tatsächlich auch mal an anderer Stelle, da sind wir schon in ein Gebäude eingestiegen. Und ich habe dann noch zurück rausgeschaut und habe aber gesehen, wie in 100 Meter Entfernung eine Frau, glaube ich, war es, von einem Handy war. Und ich sage, Schatz, ich glaube, die ruft die Polizei. Ja, dann ist zum Glück Silke wieder rausgekrabbelt und zu der Person gerannt und konnte das dann aufklären. Und ach, die haben auch tatsächlich die Polizei dann angerufen oder wollten das jedenfalls tun und ja, dann haben die uns eher noch Tipps gegeben, auch wenn er schon reingeht, dann mach doch bitte oben das Fenster zu.
So kann es auch gehen, gell? Und ich habe heute erst wieder so eine Reel gesehen und das ist voll faszinierend manchmal. Da ist so ein Junge, der lebt in Bosnien. Und dann hat er eben so erzählt in diesem Reel, ja, und er hat irgendwas gemacht, weiß ich nicht, irgendwie ein Tierheim besucht oder so. Und auf dem Rückweg hat er dann in dem Dorf irgendwie Katzen gefüttert oder irgendwas gemacht. Und dann kam eben so ein Typ zu ihm und der hat ihn voll angeschrien, hat gesagt, er soll sich verpissen aus dem Dorf und er soll es abhauen und weiß ich nicht was. Und dann ist der am nächsten Tag wieder in das Dorf gegangen und zu dem Typ hin, der war auch wieder draußen. Und dann hat er ihm einfach so eine Packung Süßigkeiten gegeben. Und der Typ hat sich, also der hat dann ein Gespräch mit ihm entwickelt, hat ihn sogar auf einen Kaffee nach Hause eingeladen. Schau mal.
Ja, so kann es auch gehen.
Ja, und ich sag auch mal so, wenn man sich freundlich erklärt, so gut, man kann nicht mit jedem freundlich. Also es gibt Leute, die sind dann halt einfach nicht zugänglich, ja. Und dann diskutiert man auch nicht groß rum, sondern man geht dann einfach, ja, so.
Ja.
Oder lässt die ihr Ding machen, so bitte, dann machen sie das. Ich kann sie eh nicht davon abhalten, so quasi. Aber es ist so oft, dass man durch Reden so viel machen kann, ja, oder so viel umschalten irgendwie. Und ich, wie gesagt, das haben wir ja schon oft dieses Thema gehabt und ich verstehe die Leute auch oft, dass die dann die Polizei anrufen oder halt Angst kriegen, dass das irgendwelche komischen Leute sind oder weiß ich nicht was, so ganz klar, ja.
Ja, absolut. Also von daher kann ich die Nachbarn auch verstehen und fand es im Prinzip ja auch richtig, dass wir da jetzt die Nachbarn hätten vielleicht in Kenntnis gesetzt. Aber gut, wenn ihr jetzt gesagt hätten, verpisst euch, dann hätten wir eine weite Tour gemacht und wären nicht in dieses tolle Lost Place reingekommen.
Ja,
das wäre im Nachgang auch ärgerlich gewesen.
Ja, das Glück war bei euch auf dieses Mal und hoffentlich noch viele weitere Male.
Ja, ja, ganz bestimmt. Dankeschön.
Und du hast es ja vorhin, du hast vorhin schon so ein Stichwort genannt, aber, weil das ist jetzt, das passt ganz gut zu dieser Frage, wärst du noch genauso fasziniert, wenn alles legal und ungefährlich wäre?
Ja. Also da schlagen, glaube ich, auch wieder zwei Herzen in meiner Brust. Also rein jetzt fotografisch. Und ich sagte ja, ich sehe mich ja ein Stück weit mehr als Fotograf, denn als Urbexer. Also rein fotografisch ist so ein Safe Place ja von großem Vorteil. Da muss ich nicht Angst haben, dass da gleich doch irgendwie die Polizei kommt oder irgendwelche zwielichtigen Personen mich überfallen wollen, Ausrüstung klauen oder irgendwie solche Sachen. Aber ja, ich muss schon ein bisschen zugeben, dass ich den Thrill, dass irgendwas Verbotenes, dass der irgendwas Verbotenes mag, schon auch irgendwo ja prickelnd finde. Vielleicht ist das ja sogar der Kreativität dann förderlich, weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, rein fotografisch ist es natürlich auch toll, wenn man irgendwo ist und weiß, die Nachbarn wissen Bescheid oder man hat vielleicht auch bezahlt. Ich sagte ja, die Papiermühle in Nümbrecht ist ja ein offizielles Bezahlungsplace. Da kann man dann natürlich ganz andere Sachen machen.
Und ich glaube, wenn auf der illegalen Seite, sagen wir es mal so, ist im Nachhinein das Erfolgserlebnis auch irgendwie größer, weil manchmal gibt es ja Orte, wo du weißt so, okay, man kommt da schon rein, aber es könnte vielleicht ein bisschen tricky sein, so es könnte, sei es was auch immer. Und wenn du dann da rauskommst, ohne irgendwelche Zwischenfälle, sag ich mal, dann klopfst du dir danach schon so ein bisschen auf die Schulter und sagst so, haha.
Absolut, absolut. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie Bungee-Jumping, was ich nie getan habe und nie tun werde. Aber wenn man es dann erfolgreich überstanden hat, so ein Lost Place, das setzt ja auch Glückshormone frei, ganz klar. Das weiß ich ja auch zu schätzen.
Keine Unfälle, keine Nachbarn, keine Polizei, keine Räuber, keine weiß ich nicht was. So, perfekt.
Ja, das sind ja auch die tollsten Geschichten, an die man sich erinnert. Also ich glaube schon, dass ich an illegalen Lost Places fotografiert habe, an die ich mich total gerne erinnere und die Fotos auch toll finde. Ich hätte aber vielleicht an einem offiziellen Lost Place mit mehr Zeit noch bessere Fotos gemacht, aber die Fotos hätte ich vielleicht schon wieder vergessen oder das Shooting hätte ich vergessen. Aber dadurch, dass es eben diesen Rauch von etwas Verbotenem hatte, erinnert man sich vielleicht dann auch eher dran.
Aber kennst du das? Also mir geht es ab und zu so, dass du Orte besucht hast und die verschwinden so komplett aus deinem Gehirn. Also so, hä? Und irgendwann guckst du mal wieder alte Fotos an und denkst dir so, hä, wann war ich denn da? Was war denn das nochmal? Und dann guckst du weiter und bist total erstaunt, dass dieser Ort einfach aus deinem Gedächtnis komplett gelöscht worden ist, warum auch immer.
Ja, das muss ich leider zugeben. Das passiert mir des Öfteren. Aber dafür habe ich ja die liebe Silke, die sich sowas viel besser merken kann als ich. Das muss ich ja leider zugeben.
Nee, das ist ganz schlimm manchmal, also wo man sich denkt, woran hat's da, woran hat's gelegen? Woran hat's da denn wohl gelegen, dass dieser Ort einfach aus meinem Gedächtnis geflohen ist vielleicht, aber ob es daran lag, ob er nicht aufregend genug war oder langweilig oder weil es einfach auch schon so lange her ist, ja.
Ja, oder weil man einfach vergesslich ist.
Ja, man wird nicht jünger, so ist es, oh, ich weiß, so Altersdemenz oder keine Ahnung, so Vergesslichkeit einfach, ja.
Ja, ja. Wie kriegen wir da jetzt die Kurve bei diesem unschönen Thema?
Tja, es kann nur schlimmer hier werden, weil die nächste Frage ist, und ich glaube, du kannst die vielleicht sogar super beantworten, durch deinen Beruf auch so ein bisschen, ja. Aber was sagen Lost Places deiner Meinung nach über unsere Gesellschaft aus? Ich glaube, das ist eine super Frage für dich.
Aha, da muss ich mich jetzt anstrengen. Mir gehen da mehrere Sachen durch den Kopf. Also sagen wir mal Stichwort Vandalismus, was man ja leider in vielen Lost Places hat, finde ich einfach nur ärgerlich. Und das lässt mich manchmal auch an dem Verstand der Menschheit zweifeln. Da habe ich gerade auch schon wieder Bilder vor Augen, wo ich in einem tollen Lost Place war und das war so runtergerockt. Da ärgere ich mich jetzt schon fast wieder, wenn ich dran denke. Der zweite Aspekt ist, dass ich mich häufig frage, unabhängig jetzt von Vandalismus oder nicht, warum bestimmte schöne Objekte überhaupt lost geworden sind, warum sie keine Nachnutzung finden. Da mag es sicherlich auch gute Gründe für geben, ungeklärte Erbschaft oder es gibt vielleicht gar keine Erben. Das macht mich aber trotzdem dann natürlich traurig. Also ich freue mich auch, wenn es Lost Places gibt, wo man dann im Zeitablauf erfährt, dass sich da jemand gefunden hat, der sich kümmert, der vielleicht eine ganz andere Nutzung da reinbringt, dann kann man die nicht mal als Lost Place vielleicht aufsuchen, aber sie haben halt noch einen Wert und werden der Nachwelt erhalten. Weil jetzt sowas wie mit Anna L. finde ich dann schon traurig, weil das konnte man ja auch selbst im letzten Jahr noch gut erkennen, dass es ein tolles Gebäude war oder ist. Und naja, der dritte Aspekt, da hatten wir gerade ja drüber gesprochen, ist es ein Stück weit auch wieder normal, dass es Lost Places immer geben wird und die einen verschwinden, dafür kommen wieder neue an anderer Stelle hervor. Also Stichwort industrieller Wandel, der ist ja nie abgeschlossen und eben nichts ist für die Ewigkeit. Sachen, die man sich vielleicht vor kurzem noch nicht vorstellen konnte oder die man sich jetzt nicht vorstellen kann, wird dann die Zukunft zeigen, haben dann eben auch nicht mehr den Wert oder den Nutzen, den so ein Objekt heute noch hat. Hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Also das Ruhrgebiet hat so einen starken Wandel gehabt in den letzten 30 Jahren, sage ich jetzt mal. Das ist aber nicht abgeschlossen. Ne? Also jetzt haben wir ja gerade eine Revolution mit künstlicher Intelligenz. Das wird auch Auswirkungen haben auf bestimmte Wirtschaftszweige. Ja, kann ich jetzt nicht genauer einschätzen, aber wie gesagt, jetzt habe ich auch schon hoffentlich viel dazu gesagt, wo du mir so eine große Kompetenz dazu geschrieben hast. Aber das sind so die drei Sachen, die mir jetzt eigentlich da durch den Kopf gehen.
Ja, und jetzt nochmal, um dieses Vandalismus-Thema quasi aufzugreifen, so. Ich finde auch, also ich glaube, die Kids oder wer auch immer sowas macht, es bräuchte, also ich das war ja die Anfangsidee von diesem Podcast überhaupt und ich bin immer noch der Meinung, Leute, wenn ich echt mal richtig viel Kohle habe, das wird niemals passieren, aber wenn, ja, ich werde in jeder Stadt einfach einen Wutraum eröffnen und dann werde ich das so penetrant bewerben, dass ich Millionär damit werden, also noch mehr Geld haben werde dadurch, dass ich anderen Leuten einen Raum, einen öffentlichen, legalen Raum biete, wo sie alles zerdreschen können. Weil es gibt das schon in einigen Städten, tatsächlich in Berlin, glaube ich, gibt es das, wo du dann quasi dich da, du kannst dich dann da einbuchen gegen Entgelt und dann kannst du da einfach sinnlos Sachen zerschlagen so. Also du kannst da alles zertrümmern und kaputt machen. Das kostet dich halt ein bisschen was. Aber wenn es das, und ich glaube, gerade in dieser heutigen Gesellschaft, wo die Leute eh irgendwie so, alle so mies gelaunt und wütend sind, dass man sowas mehr einfach braucht. Und vielleicht hilft das ja auch den Lost Places dann so ein bisschen, dass das dann weniger wird.
Ja, das wäre eine schöne Idee.
Ja, Leute, wer hat investiert in sowas? Ich sage euch, das ist eine Goldgrube. Aber ich glaube, das sind natürlich super viele Auflagen, die man da einhalten muss, ja, weil du musst ja wahrscheinlich eine richtig gute Haftpflichtversicherung haben, die irgendwie super krasse Schäden abdeckt auch. Und man bräuchte einfach am besten wie so ein Bunker, wo du nichts hast, was irgendwie kaputt gehen kann. Und die Leute brauchen dann einfach so einen Schutzanzug und so einen Helm, dass wenn die dann irgendwas anzünden zum Beispiel, dass man das wieder löschen kann und die Leute nicht verbrennen oder sich da wehtun oder so. Also ich habe da sehr viele Ideen und sehr viele Möglichkeiten, wie man das gestalten könnte.
Ja, ich merke schon, du machst da eine Marktlücke auf.
Da hätte ich richtig Bock drauf, das zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, da musst du so hohe Auflagen erfüllen und wahrscheinlich muss man da auch so einen Wisch dann unterschreiben. Vielleicht teste ich das auch mal. Hey, kein Witz.
Ja, geh doch damit in die Höhle des Löwen oder wie die Sendung heißt.
Ich muss also das selber auszuprobieren, weißt du, selber mal in sowas reinzugehen und um zu gucken, wie machen die das denn überhaupt? Weil ich meine, du kannst ja nicht irgendwo dir ein Abbruchhaus kaufen, kann sagen, hey Leute, gib mal einen Fünfer jetzt auf die Hand und macht mal euer Ding jetzt da drinnen. Sondern das wird mich, hey, das ist ein neues Podcast-Projekt, das jetzt hier gerade geboren wurde. Wutraum testen. Okay, kommt auf meine Agenda.
Ich bin gespannt, wie sich die Idee weiterentwickelt, Verena.
Doch. Geil, meine Schwester, das Gute ist, meine Schwester hört diesen Podcast nicht, deswegen kann ich das jetzt sagen, meine Schwester hat sehr bald Geburtstag und ich habe ihr nämlich schon ein kleines Geschenk gekauft und zwar ist es ein Autoreinigungsset, weil sie immer drüber meckert, dass ich auf Tour das ganze Auto innen zerstöre mit meinem Dreck und weiß ich nicht was, das bekommt sie. Und ich wollte ihr noch was schenken und jetzt weiß ich auch, was das sein wird. Sehr geil. Danke für diesen Ideenrausch, den ich gerade hatte.
Ja, ich wollte dich auch gar nicht bremsen, weil Mega. Als du das erzähltest, fiel mir ein, ich glaube, das war meine eigene Abi-Feier. Ich weiß aber gar nicht, wie das dann organisiert war, aber da hatten wir dann tatsächlich auf dem Schulhof einen alten, ich sage einfach mal Opel Kadett und Baseballschläger wurde rumgereicht. Man musste da wahrscheinlich einen Euro oder was oder eine D-Mark damals für bezahlen und konnte dann den Wagen zerkloppen. Kannst dir ungefähr vorstellen, wie die Karre am Ende aussah, aber da dürfte vielleicht einiges für die Abi-Feierkasse zusammengekommen sein.
Und weißt du was? Genau das Gleiche gibt es bei Jochen Schweizer. Das kostet einen Arsch voll Geld, ich glaube 110 Euro oder so für, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Also es ist echt nicht lange, aber man kann das bei Jochen Schweizer buchen. Kein Witz. Siehst du mal. Ah, na, das war jetzt wieder ein schönes Abdriften von der Gesellschaft der Lost Places bis zu Wuträumen, bis zu Baseballschlägern. Ja, ich liebe diesen Podcast einfach immer wieder aufs Neue. Immer wieder.
Aber wie kriegen wir jetzt die Kurve vom Wutraum zu unserem Podcast?
Indem ich dich frage, gibt es ein Geräusch, das du sofort mit Lost Places verbindest?
Also eigentlich sind es ja eher Gerüche, die mich mit Lost Places verbinden. Aber ich will der Frage nicht ausweichen. Also am ehesten würde ich jetzt so an Knacken auf dem Fußboden denken, wenn man jetzt eben irgendwo rumläuft, wo von so Mörtelreste oder Glasscheiben oder was auch immer rumliegt und das dann so unter den Füßen knackt. Das finde ich durchaus typisch. Ansonsten, so als einmal erlebt, es wird mir halt das Hundegebell einfallen. wo ich dann auch mal in einer gefährlichen Situation war, wo dann auf einmal Hunde angerannt kamen. Deswegen, aber das wird ja jedem so gehen, wenn er illegal in Lost Places, dass er für Geräusche sensibilisiert ist und ich sag mal, Hundegebell ist dann wahrscheinlich schon durchaus in der Lage, jemanden nervös zu machen. Schlimmer kann eigentlich nur eine Polizeisirene sein. ja, aber wie gesagt, zuallererst würde ich, sind es tatsächlich Gerüche oder ein bestimmter Geruch, den ich mit Lost Places verbinde. Ich habe hier in der Innenstadt ist ein Kaufhaus, was schon jetzt 4, 5 Jahre leer steht. Und wenn man da an einer bestimmten Straße vorbeigeht, aus der Tiefgarage raus, kommen Gerüche hoch. Da sagt man sofort, ist ein Lost Place. Kommt man leider nicht rein, um die Frage gleich vorwegzunehmen, aber das ist so ein typischer Geruch, der uns fast aus jedem Lost Place, was wir so aufsuchen, auch entgegenschlägt.
Das riecht so wie alter Keller immer, gell?
Genau, ein feuchter alter Keller.
Ja, und ich finde das manchmal enorm, dass man bestimmte Orte irgendwie schon eine Straße weiter riecht. Also manche stinken so krass und andere wiederum, da kommst du rein, das riecht nach gar nichts, außer nach Staub oder so vielleicht.
Ja,
Gell?
das stimmt.
Und es gibt ja auch heute noch so die, ich weiß nicht, ob du noch diese, ah, oh, das ist meistens bei ganz alten Altbauten, also da, wo sie wirklich vielleicht die Wohnungen ein bisschen saniert haben, so, ja, aber jetzt auch nicht großartig. Und diese alten Keller, diese ganz alten Bombenkeller nenne ich das immer, weil das sieht immer aus wie so ein Bombenkeller einfach. So duster mit diesen runden Lichtern mit dem Gitter dran und diese Stromschalter, die man noch so klack, weißt schon, so umstellt.
Ja, diese Drehschalter, ja.
Genau, ja. Das sind so diese richtig uralten Keller und das riecht auch immer richtig nach Lost Place, finde ich.
Ja, das stimmt. Guck,
100 Prozent.
jetzt haben wir uns gegenseitig Kopfkino ausgelöst.
Das habe ich immer hier und das ist ja das Schöne, weil ich oft immer zuhöre und ich habe dann so bestimmte, das ist dann wie so ein Film, ich habe dann so bestimmte Bilder vor Augen und bestimmte Geräusche manchmal im Ohr und so. Und das ist auch für mich hier wie so eine kleine Märchenstunde, wo ich dann immer dahin schwelgen kann. genau, Geräusch. Und welchen Lost Place oder gibt es denn einen Lost Place, den du mehrmals besucht hast und warum vor allem?
Ja, da gibt es sicherlich mehrere, wo ich schon auch öfter als einmal war. Zum einen jetzt hier im Ruhrgebiet, oder sagen wir mal, wo es noch mehr darum ging. Du hast mich ja so nett auch eingeführt als Fotograf. Und wenn ich halt mit dem Modell sozusagen eine Bühne gesucht habe, dann habe ich natürlich gerne auf Lost Places, also sozusagen auf Bühnen zurückgegriffen, von denen ich wusste, dass sie sozusagen sicher sind und natürlich auch ein Stück weit aus Bequemlichkeit gut zu erreichen waren. Also da gibt es zum Beispiel einen ehemaligen Güterbahnhof, wo ich häufiger war. Das war jetzt sozusagen aus Fotografensicht ausgesucht. Und ja, dadurch, dass ich jetzt regelmäßig ja bei oder mit Silke von Braunschweig aus im Harz unterwegs bin, gibt es da sicherlich auch die eine oder andere Location, die uns beiden so gut gefällt. Dass ich da schon öfter als einmal war.
Und wie empfindest du das dann immer wieder, wenn du den gleichen Lost Place besuchst eigentlich?
Also spannender ist es, wenn man wo reingeht, wo man vorher noch nicht war. Aber wie gesagt, für die Fotografie hat es ja Vorteile, bestimmte Lichtsituationen zu kennen, und zu wissen, ob eben so eine Location, ja, halbwegs safe ist oder ob man da eben auf neuem Terrain sich bewegt und eben noch nicht oder sich überhaupt erstmal überlegen muss, warum gehe ich da jetzt rein, um Modell zu inszenieren, macht es eigentlich mehr Sinn, zu wissen, wo man genau fotografieren will.
Ja, und es ist auch so ein bisschen manchmal wie nach Hause kommen.
Ja, genau. Ja, das wollte ich ja auch noch sagen, richtig. Wenn man ein zweites oder ein drittes Mal in einem bestimmten Lost Places vergleicht, man natürlich auch das, was man jetzt in dem Augenblick sieht und fühlt mit dem, was man aus seinem Gedächtnis, wenn man nicht zu vergesslich ist. Also was man da noch so hervorpult. Und das ist aber dann das eine oder andere Mal dann eben, sind wir wieder beim Stichwort Vandalismus, durchaus auch frustrierend, weil dann Lost Place wird ja doch in der Regel im Zeitablauf nicht besser. Also ich, wie gesagt, ich weiß es zu schätzen, wenn die Natur sich in Lost Place zurückholt und den Ort verändert, aber dieses Bewusstsein, du kannst heute in einem tollen Lost Place gewesen zu sein und morgen waren die Idioten drin und haben irgendwelche Himmelgraffiti an die Wände geschmiert oder alles zerdeppert oder gar angezündet. Das schwebt auch so ein bisschen mit, bestimmte Lost Places vielleicht ein zweites Mal aufzusuchen, weil man weiß ja nicht, wie lange es die noch gibt.
Ja, ich bin auch immer so jemand, also ich mache das nicht oft, aber wenn ich das mache, dann mache ich das aus dem Grund, weil ich gerne wissen möchte, wie es da jetzt so aussieht. Also bei manchen Orten, ich kann dir nicht sagen, warum, aber da denke ich mir so, ey, ich habe jetzt mal wieder Bock, dahin zu gehen, weil ich gerne sehen würde, wie das nach einem Jahr aussieht oder nach 3 Jahren oder weiß ich nicht. Oder weiß ich, keine Ahnung. Und manchmal hast du aber auch den lustigen Fall, dass es umgekehrt ist, dass du damals dort warst und das war so, oh, ja, okay, war okay, aber jetzt nicht super spannend. Und dann kommst du da nach einem Jahr oder so wieder hin und du denkst dir so, hey, hier sieht's richtig geil jetzt aus, weil es halt wieder jemand irgendwie instande gesetzt hat, sagen wir es mal so, oder halt wieder schön gemacht hat zum Fotografieren. Das finde ich immer cool dann.
Ja, das stimmt. Wobei mir jetzt auch noch einfällt, manche Lost Places muss man einfach mehrfach besuchen, weil die sind dann so groß und bieten so viel Potenzial. Das kann man bei einem Besuch eigentlich gar nicht alles aufnehmen. Ja, dann gehe ich da raus und habe schon gleich das Gefühl, nicht alles geschafft, nicht alles gesehen zu haben. Auch das ist natürlich ein Grund, da noch ein zweites oder mehrfach hinzugehen oder hinzufahren.
Ja, oder du hast beim ersten Besuch zum Beispiel irgendwas übersehen. Ja, so ich war ja jetzt vor kurzem im Harz und ich war beim Lampenhotel ja wieder. Also da innen drin sieht es natürlich auch schon wieder ganz anders aus, weil er umgestellt worden ist und so und auch der Verfall natürlich. Aber ich war ja vor vielen Jahren in dem Haus daneben schon und da hat es dann, glaube ich, damals noch nicht gebrannt gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt ja dieses bekannte Zahnbürstenbild, ja, aus ja. dem Badezimmer. Und das ist mir beim ersten Mal überhaupt gar nicht aufgefallen und dann haben so viele Leute immer dieses Bild gepostet und ich habe mir gedacht, bis ich dann mal ein Album gesehen habe und dachte so, okay, krass, das war jetzt in diesem Haus da drinnen. Und das war nämlich der Grund, warum ich da jetzt zum zweiten Mal hingefahren bin, weil ich das mir wirklich ansehen wollte. Und das war so klein in der Ecke versteckt, also so ein kleines Detail. Und Hut ab, wer das...
Hallo?
Wer das quasi beim ersten Besuch, ich bin da.
Ja, du warst gerade kurz quasi beim ersten weg. Du hast bei mir jetzt am Monitor auch
gesehen
was
hat, rot ja, aufgeleuchtet. Also toi.
Da muss vielleicht was rausschneiden, aber jetzt bist du ja wieder da, hoffe ich, oder? Hallo?
Ja. Ich bin da, ja. Also diese Zahnbürsten, das ist schon ganz, ganz süß in diesem Haus auf jeden Fall. Und habe mich sehr gefreut, das jetzt auch mal gesehen und fotografiert zu haben.
Ja.
Ganz toll.
Unbedingt. Das Zahnbürstenbild habe ich auch, glaube ich, bilde ich mir jetzt gerade zumindest ein.
Ja, wer
mir fällt
nicht?
Aber mir fällt aber gerade auch durchaus noch eine Anekdote ein, von wegen mehrfach besucht. Ich war sogar mal mit Silke in einem Lost Place direkt hintereinander. Also wie soll ich sagen, wir waren in einem ganz tollen Schloss, was ich eher zufällig, glaube ich, für uns eröffnet hatte. Und das war auch durchaus ein bisschen mutig, da reinzugehen. Das war so die Phase, wo ich glaube, sagen zu können, dass ich sogar ein bisschen mutiger war. Und dann habe ich da auch tolle Fotos von Silke gemacht, um dann abends auf dem Kameramonitor festzustellen, meine Güte, warum hast du den Gegenschuss nicht gemacht? Die Räumlichkeit, das war wirklich ein toller Schlosssaal, hätte doch mindestens genauso gut ausgesehen. Und wir haben da in der Gegend halt auch Urlaub gemacht. Und ja, da habe ich gesagt, Schatz, da müssen wir morgen nochmal rein. Und das haben wir dann auch getan. Und das war dann eben auch ein fotografischer Grund, warum man vielleicht bei den ersten Fotos sieht, Da hätte man noch andere Ideen umsetzen können oder besser fotografieren können. Und ja, das ist dann eben auch häufig für mich ein Grund oder für uns ein Grund, ein zweites oder ein drittes Mal ein Lost Place aufzusuchen.
Ja, oder wenn ihr, gehst du alleine eigentlich auch auf Lost Places oder geht ihr nur zusammen?
Jetzt, also die letzte Zeit muss ich so gehen, glaube ich. Was ich so an Lost Place Touren mache, ist eigentlich immer mit Silke gewesen. Aber ich gehe auch, oder es gab ja auch ein Leben, ein Urbex-Leben vor Silke für mich. Da war ich dann auch alleine unterwegs. Also ich schätze ja auch dieses meditative Fotografieren an so verlassenen Orten davon. Aber ich fühle mich wohler und sicherer, wenn jemand dabei ist.
Ja, nee, weil sonst hätte ich gesagt, das ist ja eigentlich schon auch voll cool, wenn du zum Beispiel einen coolen Ort besuchst, alleine, sagen wir es mal so, und du findest den so cool, dass du dann das nächste Mal quasi mit der Silke zusammen hinfährst.
Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber wahrscheinlich ist die Situation häufiger andersrum, dass Silke mit mir wohin fährt, wo sie schon vor mir mal alleine oder mit wem auch immer war. Also zumindest im Harz. Das mag sich ja dann irgendwann perspektivisch im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen oder noch weiter westlich von Nordrhein-Westfalen dann auch anders darstellen. Ja.
Na gut, dann halt andersrum, ist ja auch nicht so schlimm.
Genau.
Und welcher Fund hat dir denn am meisten das Gefühl gegeben, in der Zeit zurückzureisen?
Meinst du jetzt mit Funden Gegenstand oder eine Location jetzt, also die wir gefunden haben?
Generell. Das kann beides sein.
Ja, also wir waren mal in einer Fremdpension und das war wirklich total kurios. Also die Tür stand uns offen und du kommst da rein und man hätte denken können, es muss ein Atomkrieg oder ähnliches gewesen sein. Da war ein Speisesaal, der war eingedeckt, der war mit Spinnweben natürlich eben von überzogen. Und ja, so viele kleine Details. Und in der Küche waren ganz unzählig viele kleine Milchkännchen. Also die kann ich mich kurioserweise gerade konkret erinnern. Und irgendwo an einer Stelle im Treppenhaus lagen auch Kontoauszüge von 1972 herum. Und ja, da hatte ich tatsächlich das Gefühl gehabt, ich bin die Zeit ist stehen geblieben. Oder es wäre irgendwann ein Atomkrieg gewesen, die Menschheit wäre vom Erdboden verschluckt worden und ich wäre wieder an der Stelle ausgespuckt worden. Das war schon sehr eindrucksvoll. Also rein fotografisch jetzt, um da ein Modell, sagen wir mal, zu inszenieren, war das jetzt nicht so spektakulär, weil da die große Bühne in dem Sinne fehlte. Aber es war sehr faszinierend, die ganz vielen kleinen Details. Und das Gefühl zu haben, wie konnte das überhaupt passieren, dass so ein Haus offen steht und da keiner mal aufgeräumt hat oder Sachen vielleicht ja auch verkauft hat, verschenkt hat, wie auch immer.
Oder so diese alten Porzellan-Zuckerdosen und so für Zucker und Mehl, kennst du das noch bestimmt?
Ja, klar, ja. Das stand da auch rum. Ja,
ja. Das ist auch so mega irgendwie. Also ich sehe das super viel immer auf so Flohmärkten und so, wo das dann natürlich verkauft wird. Und ich denke mir dann auch immer, oh, das haben die Leute einfach früher benutzt, ja, oder so Brottöpfe, wo man einfach sein Brot reingemacht hat.
Ja, ich überlege jetzt gerade, wie konkret ich das jetzt hier so erzählen sollte. Wir waren ja jetzt am letzten Wochenende in einem Lost Place. Das war also eine frühere große Töpferei, glaube ich, so sagt man. Und da fällt mir jetzt auch, wahrscheinlich Insider kennen solche Fotos, da waren eben auch also so Keramikwaren, wo jetzt Wursttopf drauf stand, ja. Und Sachen, ja, wo ich auch sagen würde, naja, heute braucht die kein Mensch mehr.
Du wirst lachen, aber Wursttopf, das wird bei uns noch verwendet, in Bayern natürlich, weil wir haben ja Weißwurstfrühstück. Das ist ja der Klassiker, wenn man überhaupt in Bayern ist. Ja, sich erstmal so um 10 Uhr morgens Weißwürste reinzustopfen und Weißbier zu saufen. Das ist ja Tradition in Bayern. Und wenn du irgendwo im Restaurant das machst quasi, dann kriegst du auch mal so einen Wursttopf, einen Weißwursttopf. Da ist dann heißes Wasser drin und die Würste.
Dann werde ich dir das Foto mal zuschicken, was ich da gemacht habe.
Nee, also das ist wirklich, das kenne ich. Also das wird, wie gesagt, bei uns immer noch sehr viel verwendet. Aber auch generell so altes Geschirr. Und was ich auch immer sehr geil finde, das hatte ich jetzt erst wieder letzte Woche, glaube ich. Wenn man so altes Hausbar-Equipment quasi sieht irgendwie, also so Cocktailgläser und irgendwas. Und früher, wenn du dir überlegst, das war einfach ganz normal, eine Hausbar zu Hause zu haben mit richtigen schönen Gläsern und weiß ich nicht, so Cocktailschirmchen und lauter so ein Kram, irre.
Ja, ja. Also ich finde es halt auch immer spannend, wenn alte Zeitschriften rumliegen oder ja, so wie du sagst, Hausbar, wenn da so Marken Produkte noch rumliegen. Also jetzt an dem Wochenende war zum Beispiel Onko Kaffee. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr, die Marke, oder? Kennt ihn doch jemand? Aber sowas stand halt rum. Und das finde ich dann auch immer faszinierend.
Stimmt. Oder so alte Werbeprospekte ist auch immer genau. Sehr geil. Und ich bei Bauernhöfen finde ich es mega. Es gab ja so Landwirtschaftszeitungen irgendwie, wo dann auch so Produkte für Landwirte drinnen waren, so Gummistiefel und lauter so ein Kram irgendwie. Das finde ich auch immer irre, wenn da noch Markpreise draufstehen.
Ja, ja. Ja, oder da, wo wir jetzt waren, da stand zum Beispiel eine Tasse. Weiß nicht, ob die einer vergessen hat oder ob die da tatsächlich da auch gefertigt wurde. Die war zur Trauung von Diana und der damals Prinz Charles. Ja, also
Wahnsinn.
Mit so einem richtig hässlichen Bild drauf, ne, habe ich auch fotografiert. Von 1981, glaube ich, war das.
Irre.
Ja, verrückt.
Mein Gott, oh Gott, ja, es gibt so komische Sachen. Also ich bin immer wieder überrascht, was alles so auf dem Lost Place rumliegt und wie schön man sich erinnern kann. Wie jetzt gerade bin ich auch wieder ein bisschen geschwelgt. Oh mein Gott. Jetzt, wir haben heute zwar schon ein bisschen viel Quatsch geredet, ja, aber jetzt wird es so richtig irrsinnig und ich bin gespannt. Hattest du denn mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place? Also du weißt ja, skurril kann hier in diesem Podcast alles sein, von Anfang bis Ende, aber skurril kann alles sein, was in deinen Augen skurril war.
Ja gut, sagen wir mal so, Toilettenthemen sind ja gerne anzüglich wie skurril und da fällt mir tatsächlich dann gleich was ein. Also ich habe schon mal häufiger dann auch offenbar durch Fluchtinstinkt ausgelöst, den Drang auf eine Toilette zu müssen, ist jetzt für Männer beim kleinen Geschäft ja jetzt nicht das Problem. Für ein größeres Geschäft unter Umständen schon. Und wir waren tatsächlich mal in Köln unterwegs. Ich glaube, Quake Arena darf man jetzt hier auch sagen. Kennt jeder,
oh,
kommt man ja auch
ja.
Nicht mehr rein. Wir sind da auch nicht reingekommen, aber direkt nebenan war ein Bürogebäude, also neuzeitlicher würde ich sagen. Das war offen, da war kein Mensch, die Türen waren auf, wir waren da drin. Man hat halt gesehen, da wurden schon auch Möbel wohl rausgezogen, also es war lost. Aber tatsächlich war da noch Strom und Wasser auch auf den Toiletten, was mir an dem Tag in der Situation sehr gelegen kam. Ja, das finde ich jetzt skurril. Du bist noch schockiert oder wie damit
dein Schwein? Nein. Ich hab nur gerade gewartet, bis du ausgeredet hast. Aber ich wollte sagen, das ist auch so ein Lost Place. Hättest du den jetzt nicht genannt, der ist auch so aus meiner Erinnerung verschwunden quasi. Und ich glaube, der ist doch auch abgerissen worden oder wird der umgebaut nur?
Ich glaube, der wird oder wurde umgebaut. Das ist jetzt ja auch schon wieder 2-3 Jahre her. Da waren halt überall Bauwatch-Sachen und da haben wir uns dann halt nicht reingetraut. Was jetzt mittlerweile es damit mit auf sich hat, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir haben an dem Tag dann gute Alternativen gefunden, obwohl wir eigentlich extra wegen der Quake Arena nach Köln gefahren waren. Ja, und so habe ich eine kleine Anekdote in meinem Gedächtnis abgespeichert.
Nee, aber Glück gehabt, weil wie gesagt, wenn da noch Saft drauf war, dann ist ja auch praktisch für die Bauarbeiter und so weniger Stress, ja. Ich hatte sowas Ähnliches mal beim alten Siemens in Nürnberg. Da ist ja ein altes Siemens, das wird jetzt auch saniert mittlerweile, glaube ich. Und da war es auch so, dass zwar kein Strom mehr war, aber da war der war noch Wasser im Spülkasten. Das war natürlich zum kleinen Geschäft auch sehr praktisch. Und es hat mich sehr überrascht, dass wir dann, ich und der Sascha, wir sind dann in jede Toilette reingegangen, die wir gefunden haben, und haben geguckt, ob wirklich noch in jeder dieser Toiletten einfach Wasser im Spülkasten drin ist. Total dämlich.
Und war?
Nicht bei allen, aber bei einigen. Und mich hat das so überrascht, weil das ist so ein, das ist ein riesiges, also wie gesagt, ein Siemens-Gebäude, das war riesengroß und wurde auch schon versucht zu zündeln und so und Randale und weiß ich nicht was. Und das hat mich dann eben so überrascht, weil ich mir dachte, okay, krass, die Toiletten haben sie hier komischerweise nicht kurz und klein geschlagen, weil das ist auch richtig, richtig doof. Ja, normalerweise, wenn wir jetzt mal zu solchen Themen kommen, die wir versuchen, relativ schadensfrei zu umschreiben, sagen wir es mal so. Jeder kennt das, mal schnell noch ein Abstecher ins Gebüsch oder so, ja. Aber es gibt manchmal Gebäude, da ist das einfach saublöd, ja, was so mitten an einem Autobahnring noch liegt, so, hallo, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich jetzt auf die Autobahn stellen oder was ist los?
Ja, genau.
Ja, ja.
Da kann man, glaube ich, einen ganz eigenen Podcast so machen zu der Problematik.
Das glaube ich auch, der Toilettencast heißt es dann, oder? Der, ich weiß nicht, so irgendwie so, wo dann jeder mal seine Anekdoten erzählt.
Weil der Podcast halt, der Pod oder
genau,
der Podcast.
Der Podcast, ja, richtig geile Idee eigentlich, stimmt. Nee, also das war der Ausnahmefall. Ich bin ja sehr viel auf dem ländlichen Gebiet unterwegs, da hat man normalerweise nicht solche Probleme. Eigentlich nicht, oder in Zügen da auch natürlich. Ich nutze immer die schöne Möglichkeit, wenn ich in einem Zug mit Toilette bin, dass ich mich auch abwasche von oben bis unten, wenn es sehr heiß ist. Das ist sehr praktisch unterwegs übrigens.
Ja.
Ja.
Ich hätte mal sogar noch eine skurrile Erinnerung, die ich gerne mit dir teilen würde oder mit deinen Hörerinnen und Hörern.
Jetzt kommt's.
Ja, Stichwort Polizei hatte ich am Anfang ganz vergessen. An anderer Stelle, glaube ich, hätte ich das auch von einwerfen können. Ich war tatsächlich das habe ich ja erzählt, an einem Güterbahnhof im Ruhrgebiet, weil ich da eigentlich ziemlich safe auch mit Modellen fotografieren konnte. Und das muss man sich so vorstellen, das ist wie ein Bahnhof, auch mit Bahnsteig. Da sind auch, habe ich ja selber erlebt, Leute, die da mit ihren getunten Autos auf den Bahnsteig gefahren sind, um den da in Szene zu setzen. Also eigentlich ein Selbstläufer, um da jetzt auch coole Fotos zu machen. Unter Lost Place-Gesichtspunkten vielleicht dann nicht mehr ganz so prickelnd. Ja, also ich war da schon mehrfach, war immer gut. Und dann war ich da mal, eigentlich habe ich da selber gar nicht fotografiert, sondern weil ein Bekannter von mir zwei Modelle an der Hand hatte und die da fotografieren wollte. So, dann waren die Mädels da schon zugange, haben ihre Koffer ausgepackt und wollten sich halt fürs Shooting vorbereiten. Ja, auf einmal, wie im Tatort, kam Polizei an. Das waren, glaube ich, drei Bahnsteige, sehr lange Bahnsteige. Man konnte vom Weitem sehen, oh, jetzt gibt es womöglich Ärger. Die haben sich sogar verteilt auf die drei Bahnsteige, weil sie Angst hatten, wir würden Türmen gehen. Und ja, die waren auch erst gar nicht so richtig freundlich und gut auf uns zu sprechen. Haben dann aber irgendwann doch die Lage gepeilt. Also unterm Strich haben die nicht mal als Personalien von uns aufgenommen, sondern meinten dann nur, ja, das ist ein Bahngelände, müsste man doch wissen, dass man es gar nicht aufsuchen kann. Haben wir uns natürlich auch dumm gestellt. Die meinten dann nur, wir könnten aber noch froh sein, dass die waren da bestimmt schon zu fünft, von der, jetzt kann ich es verwechseln, Bahn- oder Bundespolizei wären, weil die anderen, also eben Bahn- oder Bundespolizei, die wären ja noch viel, viel strenger drauf und wir sollten uns jetzt mal tunlichst dann auch verdrücken. Haben wir dann natürlich auch getan und kaum, dass wir wieder an unseren Autos waren, um das Gelände zu verlassen, da rückte tatsächlich noch die andere Kombo an mit drei Autos. Mhm. Also ein Großalarm ausgelöst, aber es ist gut ausgegangen. Also bislang hat man mich nicht polizeilich irgendwo erfasst. Ist jetzt vielleicht nicht skurril, aber die Geschichte wollte ich dann doch nochmal erzählt haben.
Aber dann auch an so einem blöden Ort, weißt du, wo man es eigentlich überhaupt nicht erwartet. Denkst du, ja, keine Ahnung, irgendwie Fabrik oder weiß nicht, also Bahnhof.
Ja, keine Ahnung was. Also nebenan ist noch ein Bahnhof, der in Betrieb ist, wo also, wie sagt man, Fahrgäste auf ihren Zug warten, ob die uns dann gesehen haben und irgendwie dachten, wir würden da Blödsinn machen. Aber eigentlich kann ich mir nicht erklären, weil wie gesagt, der Bahnhof wurde auch für unterschiedlichste Zwecke für mit sehr viel mehr Aufsehen erregenden Sachen genutzt.
Ne? Ja, ja. Aber schau, jeder kennt das von uns so, ja, wenn irgendwie die Strecke gesperrt ist, weil irgendwas auf dem Gleis ist, ja, sei das jetzt Tiere oder irgendwie spielende Kinder und so, wie lange das immer dauert. Und es ist ja nicht so, dass der Lokführer so durchgibt, so, ja, hallo, ich habe da irgendjemanden gesehen und die kommen in 5 Minuten, ja, manchmal hast du so das Gefühl, ja, die kommen dann irgendwie nach einer Stunde dahin, so, oh ja, da ist ja gar keiner mehr irgendwie und dann gehen sie wieder, aber die Sperrung dauert irgendwie Stunden und ja, auch so Eingriff in den Bahnverkehr ist halt auch nicht ohne, gell, also wenn sie dich da erwischen irgendwie, dann zahlt man richtig, richtig krass.
Okay, aber das muss ich schon klarstellen. Das war so ein stillgelegter Bahnhof, sag mal, glaube ich. Also da war jetzt, wir haben da jetzt nichts gemacht, was jetzt irgendwie eine Streckensperrung oder irgendwie sowas ausgelöst hätte. Das auf keinen Fall.
Nee, aber so.
Dann hätte ich jetzt auch ein schlechtes Gewissen, das zu erzählen.
Nee, aber dass dann Leute wahrscheinlich so gedacht haben, irgendwie, ja, ihr seid jetzt bei dem Bahnhof und da ist der andere irgendwie in der Nähe. So, oh ja, da gehen die vielleicht irgendwie auf die Gleise von diesem verlassenen Bahnhof, kommen auf den anderen Bahnhof. So, keine Ahnung. Aber wer weiß, aber es ist sehr, sehr unsinnig irgendwie. Deswegen
ja.
So Polizeieinsatz. Nee, lass
aber
mal.
Aber ist aber halt auch eine Geschichte, die ich eben hoffentlich vergessen werde.
Und gibt es denn einen Ort für dich, der sich anders angefühlt hat als andere für dich?
Naja, es gibt sicherlich verschiedene Orte, die von besonders waren, die ein Highlight waren. Aber zu der Frage ist mir vor allem eingefallen, und du hattest ja gerade auch mal gefragt, ob ich auch schon mal alleine in Lost Places war. Ja, da fällt mir jetzt halt die Geschichte ein, da war ich auf einer Wandergruppenreise auf den Liparischen Inseln, also Sizilien, und wir hatten einen wanderfreien Tag gehabt und da bin ich eben alleine losgezogen und auf Lipari gibt es eine stillgelegte Bimsteinfabrik. Und da bin ich dann mit so einem Bus auch hingefahren und das war schon auch vom Setting drumherum durchaus ein bisschen komisch. Also auch Straßenhunde, die da rumrannten, wo er auch nicht weiß, ne, beißen die dich jetzt gleich. Na, jedenfalls auch ein Riesengelände und ich bin dann da auch sozusagen in den Steinbruch, der so Handlage hatte, so rumgekraxelt und über Förderbänder auch gekrochen. Das war im Nachgang sicherlich nicht ganz ungefährlich. Zumal es dann irgendwann auch anfing, so leicht zu regnen, zu fieseln. Und dann habe ich doch auch ein bisschen Bammel gekriegt, da irgendwie abzuschmieren und so schnell nicht wiedergefunden zu werden. Aber auch das ist gut ausgegangen. Also der Ort hat sich dann in der Situation für mich anders angefühlt, weil ich da für einen gewissen Augenblick tatsächlich auch mal Angst hatte, dass was passieren könnte.
Ja, das, die Gefahr hast du natürlich immer und überall, gell? So der mickrigste Lost Place, da kann irgendwas sein, sei es ein Loch im Boden oder irgendwas.
Ja, das stimmt natürlich.
Das ist wahr.
Oder hast du die Frage anders gemeint?
Nee,
also
nee.
Mit
nein,
anders anfühlen?
Nein, ich überlege mir ja immer, wenn ich diese Fragen erstelle, ja. Erstmal gebe ich mir selber immer ganz viel Input und sammle dann und dann sortiere ich aus. Und ich überlege dann auch immer bei jeder Frage so, okay, wie würde ich die beantworten? Und wäre diese Frage spannend, weil sie eben so breit gefächert ist? Und es gibt einige, deswegen so anders als andere kann ja alles Mögliche sein. Also man kann das sehr vielfältig beantworten und ich finde das auch jedes Mal wieder interessant, wie sie beantwortet wird und wie verschieden halt, wie unterschiedlich einfach. Und deswegen, ich sage ja immer, hier in diesem Podcast gibt es kein richtig oder falsch.
Da bin ich ja beruhigt.
Nein, hier darf man tun und lassen, was man möchte. Hier ist ein reines Irrenhaus wie immer und es ist hier nichts verkehrt. Von daher, hast du doch ganz schön erklärt eigentlich. Weil der Ort war halt für dich, hat er sich anders angefühlt. Und das ist ja das, was zählt hier.
Genau.
Ganz
genau. Dann kann der Wahnsinn ja weitergehen.
Ja, der Wahnsinn geht jetzt auch weiter mit der Frage, die vielleicht ein bisschen wahnsinnig ist, ich weiß es nicht. Aber was ist denn dein persönlicher Traumspot? Ist er wahnsinnig oder nicht wahnsinnig?
Also ich würde sagen, das sind die Traums, also mehrere wahrscheinlich, vor allem die, wo ich noch nicht war. wo meine Fantasie oder Vorbilder mir zeigen, boah, da wäre geil, wenn ich das auch in meinem Leben noch schaffen würde, da hinzukommen. Und wahnsinnig könnte jetzt vielleicht Pripyat, also Tschernobyl sein. Weiß ich nicht, ob man das als wahnsinnig schon bezeichnen kann, aber wie gesagt, also Traumspots sind die, von denen ich noch träume. Vor allem von denen, die ich jetzt schon erlebt habe, um da doch noch die Kurve zu kriegen, würde ich jetzt vielleicht schon durchaus auch eine von meinen Fernreisen nennen. Also Namibia kennt man ja, glaube ich, auch von Fotos da, die frühe Diamantengräberstadt in, wie heißt sie denn noch? Kolmanskoppe bei Lüderitz. Also das war auch mega. Das sind ja so Häuser, wo die Wüste sich auch die Gebäude schon, also im Inneren schon zurückholt, die so ein Drittel bis halb hoch mit Sand gefüllt sind. Und das war schon cool. Und Lüderitz ist eben auch, ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal in Namibia warst oder nicht, dass ich jetzt hier Sachen erzähle.
Nee.
Also die man sich so, also Lüderitz nebenan ist eben auch eine Stadt, da denkt man, man könnte meinen, man wäre in Deutschland. Also das, die sind alle so um 1910, glaube ich, entstanden, wo die Deutschen halt Deutsch-Südwestafrika waren und das Land eben auch ganz brutal ausgebeutet haben. Aber das ist eben auch so eine Zeitkapsel. Und so in Afrika hat mich das, also ich will nicht sagen überrascht, ich war ja durchaus durch Reise vorher darauf vorbereitet, aber wenn man es dann vor Ort erlebt, ist ja schon auch eine ganz besondere Situation gewesen für mich.
Ja, diese Häuser mit dem Sand drinnen, das kenne ich schon. Also
ja.
wo wirklich so halb die Räume halb voll mit Sand sind, das kennt man, beziehungsweise so man sieht das ab und zu auf Blogs von Leuten, die auch exotische Orte besuchen, sagen wir es mal so, weil ich finde, das ist schon ein exotischer Ort, weil das, keine Ahnung, das machst du halt auch nicht jeden Tag einfach, ja. Aber die Stadt nebenan kann sein, dass ich es mal gehört habe und ich habe es vergessen, aber klingt auch sehr exotisch.
Ja, also die ist jetzt nicht lost, aber ist eben auch eine komplette Stadt wie eine Zeitkapsel, ja. Und ja, lass mich. Also da auch so viele Menschen halt noch deutsche Tradition tatsächlich leben, fand ich schon auch sehr spannend. Das war halt meine erste Afrika-Reise. Am Ende habe ich zu meinem Freund, mit dem ich solche Fernreisen mache, gesagt, hör mal, jetzt möchte ich auch mal irgendwann ein richtiges Afrika sehen. Und dann sind wir ein Jahr später nach Tansania geflogen und da habe ich dann sozusagen mein Klischee richtiges Afrika, also Schwarzafrika erlebt. Deswegen sage ich immer, Namibia ist das ideale Reiseziel für Afrika-Anfänger. Kann ich also jedem
ja,
empfehlen.
Ja, und Afrika generell ist, glaube ich, super spannend, auch als Urlaubsland. Also jetzt nicht so dieses typische Safari-Ding, sondern wirklich mal, weiß ich nicht, durch verschiedene afrikanische Länder zu reisen, weil die Traditionen sind ja auch ganz anders. Und auch die Landsleute, also ich habe in der Pflege vor allem schon mit verschiedenen afrikanischen Kolleginnen gearbeitet, also manche aus Nigeria, manche aus Kenia, manche aus Togo und so weiter und so fort. Und super interessant auch, wie die Wesen einfach sind, ja. So die anderen sind immer so bossy, nenne ich das, weil zum Beispiel, ich habe bemerkt, bei meiner Kollegin, die aus Nigeria kommt, die ist immer so ein bisschen, weißt du so, aber das ist ihre Art, einfach wie sie ist. Und ich liebe das auch, wenn die miteinander telefonieren, weil auch dieses Englisch, was die sprechen, quasi ist ja auch mit so einem ganz anderen Dialekt. Und das ist super interessant und auch tolle Küche vor allem. Also das Essen, Hammer.
Also Namibia war toll für Menschen, die noch oder die gerne Fleisch essen, muss ich dazu sagen. Ich zähle mich durchaus noch dazu. Und wir waren da auch in der Unterkunft. Horst und Irmeli hießen die, glaube ich. Grüße gehen raus, wenn sie noch leben. Und die hatten ein riesiges Farmgelände. Und da gab es dann eben auch Springdog und einen Alarmus, den musst du hinterher rausschneiden. Oder hat man ihn gar nicht gehört? Entschuldigung.
Ringbock.
Springbock.
Ach, Springbock.
Und Kudu. Also Tiere, die halt auf deren Farmgelände frei rumlaufen, die dann irgendwann schießen. Und die haben den aber zubereitet. Also da gab es Rotkohl. Die waren auch über das deutsche Fernsehen gut informiert über die deutsche Politik und Ähnliches. Witzig. Also die haben auch perfektes Deutsch gesprochen, muss man dazu sagen. Die waren aber noch nie in Deutschland gewesen.
Witzig.
Also das war wirklich sehr skurril sozusagen.
Ja, auch Äthiopien ist bestimmt super interessant, ja, die Kultur. Und ich war mal äthiopisch essen, alleine das finde ich schon mega eigentlich. Wenn du einfach eine riesige Platte bekommst mit allem drauf und jeder isst von dieser Platte gemeinsam mit den Händen.
Ja, das.
Ja.
Ja, ich zögere ein bisschen, aber Äthiopien hatte ich tatsächlich auch schon mal mit meinem Reisefreund Stefan auf dem Schirm, aber das hat bisher nicht funktioniert.
Mega. Und weil du sagst, Deutsch und so weiter, was ich auch super spannend finde und ich glaube, das ist super witzig in Amerika, wenn du mal in die Amish-Gebiete gehst quasi und dir das alles anguckst.
Amerika war ich noch nicht. Möchte ich im Moment ehrlicherweise wegen Trump auch gar nicht hin.
Nee, aber zu den Amish, glaube ich, wenn du das siehst mit den Pferdekutschen und auch die haben ja auch Geschäfte, wo sie Sachen verkaufen und so und allgemein die Kultur, das ist schon super interessant.
Das stimmt. Also deswegen mache ich auch gerne solche Reisen. Auch da steht sicherlich für mich die Fotografie schon auch, ich will nicht sagen im Fokus, aber also in Afrika habe ich da natürlich auch Safari gemacht und Tiere fotografiert. Oder die Himba, also das ist noch so ein Naturvolk, sage ich jetzt mal. Selbst wenn die sich vielleicht nur für uns, für dieses Fotoshooting ein Stück weit inszeniert haben, fand ich es aber trotzdem auch spannend, die mal zu besuchen. Ja. Und wie gesagt, in Lüderitz und so, das war ja dann schon wieder Richtung Lost Place, wie eine Zeitkapsel.
Ja, spannend. Na schau, richtig exotisch. Das ist immer interessant, wenn man dann sowas hört, weil das ist so richtig exotisch. Also eine Kollegin von mir, die war jetzt auch vor 2 Monaten oder vor einem Monat, ich weiß nicht, noch nicht so lange her, die war auch in Sri Lanka im Urlaub. Das war auch super interessant, was die dann da alles erzählt hat, weil das ist auch so, wo man nicht irgendwie jeden Tag hinfliegt, weißt du, wo du sagst, das ist jetzt voll das Touristen-Hotspot Number One Land irgendwie, aber sie hat gesagt, das war auch sehr schön, interessant zu sehen, ja.
Das glaube ich. Also ich war letztes Jahr, aber jetzt driften wir wieder ein bisschen vom Let's Play-Thema ab, aber wo du gerade besondere Speisen erwähnt hattest, musste ich direkt an Japan denken. wo im Moment ja auch jeder irgendwie hinfliegt, hat man so den Eindruck, ich war halt auch im letzten Jahr da, auch um eben Fotos zu machen, habe aber auch am Ende eine Art Foodbook zusammengestellt, weil es da doch sehr ungewöhnliche Speisen gibt. Ich bin aber auch in dem Punkt durchaus mutig und habe eigentlich alles auch genießen können, muss man sagen. Auch wenn manche mir das nicht glauben, wenn sie sich dann die Bilder im Foodbook angucken, wie man sowas freiwillig essen kann.
Ja, und das Problem ist ja eher, dass es hier so wenig japanische, richtige, authentische Küche gibt. Also das ist echt krass. Und ich habe ja einige asiatische Freunde, also die kommen aus aller möglichen Länder, aus Indonesien, aus Thailand, aus weiß ich nicht was, aus China der eine. Und wenn die dann dich nach Hause einladen, die kochen dann natürlich, wie sie das von daheim kennen. Und das ist auch immer sehr spannend aufgrund der Gewürze, aber manchmal auch aufgrund der Schärfe. Also der Freund aus Indonesien zum Beispiel, der kocht schon immer Deutsch, sagt er, also indonesisch-deutsch, so der Schärfe gerade angepasst. Und der isst, ich glaube, die Chilis sind wahrscheinlich verboten in Deutschland. Die kannst du wahrscheinlich nicht mal hier kaufen, weil die so scharf sind, dass du das einfach nicht essen kannst. Also würde ich das essen, ich würde sterben, glaube ich. Aber der Sigit, der isst das und der sagt, ja, das ist ganz normal für mich, das ist doch nicht scharf, sagt er, weil die es einfach gewöhnt sind, so zu essen, ja. Nee, also kulinarisch sowie auch Lost Place technisch ist sicherlich jedes Land interessant. So. Einigen wir uns darauf.
Ja. Jetzt merke ich kriege so langsam Hunger, mal, wenn wir nur über Essen reden.
Nee, wir haben jetzt eigentlich schon einen guten Übergang geschaffen für die nächste Frage. Schauen wir mal. Schauen wir mal. In wie vielen Ländern warst du denn schon Urbex-mäßig und in welches wolltest du denn mal?
Ja, wo ich ja vielleicht noch hin wollte, hatte ich ja im Grunde schon gesagt. Aber um vielleicht ein bisschen realistischer zu bleiben, hatte ich eigentlich geplant, mit Silke Georgien mal anzupeilen. Das ist uns in diesem Jahr aus unterschiedlichsten Gründen dann noch nicht vergönnt. Aber es gibt sicherlich auch tolle Lost Place-Ziele in Italien und Frankreich. Und da hoffe ich sozusagen in den kommenden Jahren eben auch dann mit meinem Schatzi mal hinzukommen und da Lost Places aufzusuchen.
Ja.
Wo ich jetzt schon, also die Länder, wo ich schon war, also gezielt zum Urbexen war ich ja im Grunde noch nirgendwo. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin nach Namibia geflogen, weil ich da dieses Diamantengräberstädtchen hätte gezielt gesucht. Also das war auf der Agenda von vielen anderen Sachen. Und mein Erlebnis da auf Lipari war ja auch eher Zufall. Da wusste ich ja vorher nicht, dass es da diese leerstehende Bimsteinfabrik gibt. Aber ja, also ich war schon durchaus in einigen Ländern zum Fotografieren unterwegs. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, um Lost Place aufzusuchen, dann habe ich die bestimmt auch genutzt. Also Rhodos fällt mir gerade noch ein. Da gab es dann auch im Ort, ich glaube, was war das? Ein Sanatorium, sage ich jetzt einfach mal. Da hatte ich dann zum Glück auch noch im Hotel eine nette Person kennengelernt, eine Griechin, die mir das gezeigt hat und da auch mit hübschen Kleidern Modell gestanden hat.
Toll. Ja, sowas. Das musst du auch mal finden. Jemanden im Urlaub, zufällig, der dir dann ein Lost Place zeigt und auch noch Modell für dich steht. Das ist ja auch abgefahren.
Ja, perfekt.
Total. Aber auch witzig, dass sie das dann gekannt hat. Ja, aber gut, okay. Wenn man sich
ja, die wohnte halt da.
Genau, wenn man da wohnt, wollte ich gerade sagen, und sich auskennt, dann ist das ja easy going. Aber auch mutig, dass du das dann erzählt hast. So, ich glaube, also ich mir passiert das nicht so oft, wenn ich irgendwo im Urlaub bin zum Urbexen. Aber wenn, dann erzähle ich immer so, ja, ich schaue halt die Stadt an. Keine Ahnung, was auch immer. Was auch immer.
Genau, was auch immer.
Was auch immer. Ja, Wolfgang, jetzt kommt natürlich, ich habe dich vorgewarnt, auch die Frage der Fragen, die aller Fragen für dich hier. Erzähl mir doch mal, wen du denn mal hier gerne hören möchtest in Zukunft.
Ja, zuallererst würde mir jetzt bei Grübelsamen einfallen, aber da hat Silke mir gleich gesagt, ja, der war doch schon längst bei der Verena. Würde mich auch wundern, wenn nicht. Aber der macht natürlich mega Sachen und mega Videos. Dann würde ich gerne den Robert Gittler vorschlagen. Das ist ein sehr netter Mensch, mit dem wir auch schon gemeinsam auf Tour waren. Und ja, da hoffe ich jetzt mal, dass du den noch nicht auf dem Schirm hattest und dass ich dir damit jetzt vielleicht einen Vorschlag unterbreiten konnte, der auch für dich spannend ist.
Ich habe sogar zwei tolle Neuigkeiten für dich, ja, genau wie du schon gesagt hast. So der Mike Rübersam, der war ja schon da. Es ist schon ziemlich lange her, ziemlich lange. Und ich habe ja so ein tolles neues Format seit einiger Zeit, das ich einmal im Quartal mache, wo ich quasi Leute nochmal einlade, die schon bei mir waren. Und lustigerweise habe ich nämlich letztes Mal an den Mike gedacht und meine Entscheidung für den letzten Wiedereinladungsgast fiel mir sehr schwer. Und das ist nicht der Mike geworden, aber ich kann dir erfreulicherweise sagen, dass das ganz oben auf meiner Liste steht, weil mich würde das auch brennend interessieren, so, was macht der denn jetzt so? Wo ist er? Was hat er so erlebt schon wieder und so? Also sei gespannt, demnächst irgendwann mal. Vielleicht hörst du ihn ja nochmal. Und das andere, der Robert, den Robert habe ich schon auf meiner Liste.
Und, perfekt.
Du kannst demnächst, also noch nicht in den nächsten 1-2 Wochen, aber demnächst gespannt sein, ob du ihn nicht mal hier hören wirst. So viel verrate ich dir schon mal.
Ach so, also habe ich jetzt niemand vorgeschlagen, den du nicht sowieso hättest schon längst auf dem Schirm.
Das auch ist gut. Nicht so schlimm, weil das passiert öfters hier. weil ich ihr könnt ja da draußen nicht hell sehen, wen ich schon so auf meiner eigenen Liste habe, ja. Aber wie gesagt, Robert, kannst du gespannt sein. Beide kannst du gespannt sein.
In jedem Fall.
Ja, Freut mich. Na, jetzt haben wir heute schon ziemlich viel geplaudert und ich habe ja noch zum Abschluss dann immer so eine, fast zum Abschluss, nicht ganz zum Abschluss, aber ziemlich am Ende immer noch so eine interessante Frage. Die haben wir heute ein paar Mal so, das Thema haben wir schon angeschnitten, aber KI und Lost Places, was ist denn so deine Meinung dazu?
Oh, da kann man ja einen ganz eigenen Podcast so machen. ja, wie so oft habe ich da auch eigentlich so zwei Meinungen zu. Also A, ist es sowieso unvermeidlich, beziehungsweise das ist ja schon eigentlich allgegenwärtig, kann man sich ja nicht gegen wehren. Ich nutze ja auch KI, sei es jetzt bei der Recherche, also bei der Location-Recherche, sei es jetzt kameratechnisch, da sind ja auch gewisse Funktionen, das weiß man vielleicht dann gar nicht oder kriegt es nicht mit, aber die sind eben einfach da. Am Handy ist es offensichtlich, da wird ja kein Bild mehr so aufgenommen, wie es eigentlich ist. Und da sind wir eben dann eben auch bei der Kehrseite, dass ich das natürlich auch häufig nicht so toll finde, dass wir uns da durch eine KI bevormunden lassen. Und wir stehen ja im Grunde dann noch komplett am Anfang. Insofern, ja, muss man aufpassen, dass einem diese Sache, die Büchse der Pandora, die man jetzt geöffnet hat, dass die eigentlich über den Kopf wächst. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu sehr philosophieren. Also um das oder noch mal konkreter zu werden, also ich nutze sie da und schätze sie auch da, wo ich es für richtig halte, aber zum Beispiel eine komplette Bildgenerierung, also ein Lost Place jetzt am Rechner zu erschaffen, da gibt es ja auch schon ganz tolle Bilder, aber das käme jetzt für mich nicht in Frage. Also A, kann ich es technisch nicht, aber das ist auch nicht der Sinn für mich als Fotograf.
Ja, das ist, das ist so ein viel diskutiertes Thema, also ich finde es auch sehr spannend immer, weil viele, denen fällt dieser Übergang quasi von so diesem alten Bearbeiten und so in die KI super leicht und andere sagen dann so, nee, das ist gar nicht meins und andere finden das mega, die nur noch alles mit KI dann quasi machen, gell?
Naja, also wenn mich auf einer Aufnahme jetzt irgendein Gegenstand stört und ich nicht in der Situation daran gedacht habe, den zu entfernen, dann mache ich den schon auch weg. Also wie gesagt, das finde ich jetzt für mich noch vertretbar und legitim. Aber den Prozess des Fotografierens, der Ortsbesichtigung sozusagen zu ersetzen, dadurch, dass ich das alles am Rechner künstlich erschaffe, das wäre ja Quatsch. Also ich schätze ja den Prozess des Fotografierens und des Erlebens mehr als das Ergebnis letztendlich.
Nee, zum Radieren finde ich es auch mega geil. Also ich habe auch so eine App, wo ich Sachen, weil mein iPhone ist zwar nicht uralt, aber das hat leider noch nicht so diese Funktion, wo das automatisch eingebaut ist, dass man Sachen wegradieren kann. Und das finde ich schon mega, dass du da einfach so zack, zack drüber gehst und dann ist das einfach weg. Und das Gute ist ja so, nicht wie beim Photoshop, dass man dann da ewig rummachen muss und irgendwie gucken, ob das dann auch passt, sondern da radierst du drüber und das ersetzt einfach genau diese Stelle mit zum Beispiel der Wand und das passt dann einfach und sieht nicht irgendwie verschwommen aus oder irgendwie komisch, sondern es passt einfach. Das ist schon irre.
Ja, ja. Aber ich mache das in Photoshop am Rechner. Mhm. Also jetzt nicht am Handy. Und also Photoshop oder Firefly, die können da Sachen, da kann ich nur von träumen. Oder durch Versuch und Irrtum bin ich dann häufig wirklich beeindruckt, was da eben so eine KI mit welchem Programm auch immer leisten kann. Ne?
Nee, und wenn du es ja auch gewöhnt bist, so zu arbeiten, also Bernhard zum Beispiel, der ist Mediengestalter, also der das wirklich gelernt hat, so alte Schule, und der ist jetzt auch nicht so der Fan von KI, weil er einfach sagt so, ja nee, die KI macht halt auch viel zu viele Fehler noch, dass man die jetzt wirklich, also für easy Sachen geht es schon, ja, aber wenn du jetzt wirklich sehr anspruchsvoll bist, was deine Bildbearbeitung angeht, dann sagt er so, nee, das ist einfach Quatsch oder der macht einfach manchmal viel Quatsch auch. Und wir benutzen das wir testen in der Arbeit auch so ein paar Tools, was Webshop angeht quasi. Und da wird zum Beispiel getestet, dass es ein Tool gibt, wo du Models hast quasi, also in Unterwäsche, und du kannst denen dann zum Beispiel ein T-Shirt anziehen, sagen wir es jetzt mal so. Aber da kommt auch manchmal noch so viel Quatsch raus, also dass es dann so komisch aussieht, dass man es halt im Prinzip trotzdem noch viel mehr nachbearbeiten muss, ja. Was dir ja im Prinzip eigentlich mehr Arbeit macht, als wenn du es einfach so bearbeiten würdest.
Ja, aber wir stehen da ja noch am Anfang. Also ich weiß, das ganze Thema ist ja eigentlich erst so, ich glaube, vor 2 Jahren hochgekocht. Und da war es ja wirklich absurd, dass da, weiß ich nicht, Hände 6 Finger hatten oder so. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, ausgemerzt. Und von daher mal schauen.
Also, das ist mega geil, da 6 Finger.
Genau, aber man kommt ja gar nicht mehr hinter den ganzen Innovationszyklen hinterher. Ja, ja. So schnell geht das. Ich meine, ich war da nie der Technikpionier. Ich habe lange, wie sagte ich ja eingangs, auf Diafilm oder Negativmaterial fotografiert und dann kam die Digitalfotografie auf, die war auch am Anfang, sagen wir mal, in meiner Fotoszene unter den Analogfotografen verpönt. Heute kann sich das keiner mehr vorstellen oder heute ist vielleicht sogar schon wieder eine Nische, wo Leute sagen, oh, ich möchte mal wieder langsam fotografieren und legen sich einen Film ein.
Ja.
Aber trotzdem, ich würde da nicht mehr zurück wollen. Ich war aber einer, der sehr lange eben daran festgehalten hat und dann irgendwann Hybrid fotografiert hat, also auf Diafilm. Und dann habe ich am Scanner halt die Dias oder die Negative eingescannt, weil ich dachte, ach, das hat eine bessere Qualität als so eine Digitalkamera hätte. Ja, kann man heute nur drüber lachen. Und wer weiß, worüber wir in ein paar Jahren, wenn, falls du mich nochmal podcasten würdest wollen, dann lachen wir vielleicht über das, was ich jetzt hier gerade erzähle, was die
wahr.
KI angeht. Ne?
Das ist
oder
wahr.
Oder vielleicht eine Idee, du könntest ja mal einen Podcast mit der KI führen. Ist jetzt tatsächlich eine Anregung, weil ich das von einem Freund weiß, der arbeitet als Journalist für eine Fachzeitschrift und der musste auch mal einen Artikel füllen und hat dann tatsächlich Fachfragen an die KI gestellt und die sich durch eine KI sozusagen wie im Interview beantworten lassen und er sagte, erschreckenderweise war da gar nicht so viel Blödsinn dabei.
Interessant. Hey, heute ist wieder so Tag der kreativen Ideen hier irgendwie, merke ich gerade. Schau, also heute ist wieder ziemlich guter Input. Danke. Nee, interessant. Also das ist so ein Ding, da habe ich noch nie dran gedacht, noch niemals, weil ich ja auch für diese Podcast-Bearbeitung so keine KI benutze oder so, ja. Dass man jetzt irgendwie sagt, ja geil, man macht die Tonspuren irgendwo rein und dann geht das alles von alleine und man lädt das dann hoch und so, haha, schön wär's, ja. Es wäre manchmal viel einfacher, aber nee, das macht man alles einfach händisch, ja. Nee, aber spannend, danke dafür, das werde ich danach gleich mal recherchieren, das interessiert mich nämlich.
Genau, dann denkst du an mich, wenn du dann demnächst die KI interviewst.
Ja, genau, dann am besten noch mit meiner Stimme, die gleiche Stimme dann für 2 Gesprächspartner, dann wird es richtig verwirrend.
Dann wird es sozusagen skurril.
Dann wird es wirklich skurril. Ja, Wolfgang, weißt du was? Du hast es geschafft für heute. Aber
ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, eine allerletzte und die hat sich irgendwann so eingebürgert und ich mag die eigentlich sehr gerne, weil ich immer die Antworten darauf sehr liebe und ich finde es immer auch ein bisschen witzig. Was ist denn so jetzt dein Fazit von der ganzen Sache, die wir hier heute gemacht haben, von dieser Podcast-Folge?
Ja, ich möchte mich bedanken auf dieses sehr angenehme, kurzweilige Interview, sag ich jetzt mal. Ich hatte ja vorher durchaus auch mir die Frage gestellt, na, was will die jetzt so lange mich mit mir unterhalten und vorüber und jetzt ist die Zeit wie im Flug vergangen und es war sehr angenehm mit dir über die verschiedensten Aspekte vom Urbexen bis zur Fotografie, zu Reisezielen, zum Essen und überhaupt zu plaudern und ja, wenn ich dir am Ende sogar noch eine Idee mit einem KI-Interview gegeben haben könnte, dann war es doch sozusagen ein perfekter Abend. Finde ich hoffentlich auch.
Das finde ich auch. Und ich liebe diese Frage sehr, beziehungsweise diesen Anstoß zum Schluss, weil ich das dann immer voll schön finde, auch wenn jemand am Anfang sagt, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt und am Ende dann sagt, ach ja, ich hätte das irgendwie noch 3 Stunden weiterreden können. Und das Schlimme ist, ich sage immer, mit mir unterhält sich niemand nur kurz. Das ist, weil ich dann auch immer so ein Laberflash manchmal bekomme und das ist manchmal wirklich schlimm, weil man einfach nicht wegkommt. Das ist ganz schlimm. Das ist auch in diesem Podcast so für mich.
Dann hoffe ich natürlich, dass ich so spannende Sachen erzählen konnte. Da hatte ich ja durchaus vorher Zweifel, dass deine Hörerinnen und Hörer auch bis hierhin ausgehalten haben und uns beiden bis zum Schluss zugehört haben.
Ja.
Da bedanke ich mich mal allen für die Geduld und hoffe, ein paar interessante Einblicke in mein Schaffen gegeben zu haben.
Ja, und der Silke können wir verdanken, dass sie so einen tollen Mann hier hat, der so viele tolle Ereignisse und Erlebnisse schon hatte und dass ich überhaupt durch die Silke mehr oder weniger auf dich gestoßen bin. Das muss man ja auch sagen. Danke, Silke, wollte ich nur sagen.
Das sowieso. Danke,
ja,
Silke.
Danke, Silke. Ja, schön war's. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, sehr viel Input heute. Ich bin, mein Kopf ist wieder sehr am Rattern heute mit diesen Ideen. Und ich bin gespannt, wo mich das hinbringen wird. Aber ich bin auch gespannt, wo dich deine Reisen in Zukunft hinbringen werden und was du noch so zu erleben hast. Und sag einfach Danke.
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 Ja, danke, danke, Verena.
Ja, dann würde ich mich zumindest für heute von dir verabschieden, lieber Wolfgang. Aber an alle anderen, wir hören uns natürlich wieder nächsten Mittwoch. Ich habe schon hier die Warteschlange, die ich jetzt abarbeite für euch und noch was anderes. Aber da darf ich nicht drüber sprechen, sonst verlabere ich mich wieder. Aber ja, seid gespannt. Und dann sage ich Tschüss für heute und bis nächste Woche.
Tschüssi.
So, und wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht mehr davon hören möchtest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir ein Abo auf der gängigen Podcast-Plattform deiner Wahl schenken würdest. Und schau auch gerne mal bei Instagram vorbei, da gibt's auch ab und zu ein paar nette Geschichten oder wenn ich auf Tour bin, Lost and Found der Podcast. Und bis bald. Ciao, ciao.